Auch ich begrüße euch herzlichst und schön, dass du da bist und die Zeit genommen hast, jetzt Gemeinschaft mit uns, aber auch mit unserem Herrn Jesus Christus zu haben. Mein heutiges Thema, Manfred, du hast gesagt, ja, tatsächlich, es war eine kleine Ouvertüre, ja, und mein Thema lautet heute, nicht nur von Herzen, ja, und dazu habe ich mich im Römerbrief bewegt und habe mir aus Römer 12 die Verse 1 bis 8 gewählt. Ich weiß, dass ihr auch jetzt aus dem Römerbrief in der Bibelstunde einige Sachen durchnimmt und vielleicht ist es dann auch nochmal ja, eine andere Perspektive, vielleicht fällt euch da noch ein bisschen anders, ja, andere Sachen auf. Ihr dürft gerne mitlesen, ich werde das nach und nach die Verse behandeln und mit euch durchgehen und wir fangen natürlich mit dem ersten Vers an. Und da steht, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. In einem einzigen Satz kann man Kapitel 12 des Römerbriefs so zusammenfassen. Die richtige Denkweise über Gott führt zur richtigen Verhaltensweise gegenüber Gott. Er sagt hier in Römer 12, ich ermahne euch nun, Brüder, ich fordere euch auf, meine Familie durch die Erbarmungen Gottes, wohlgemerkt, hier steht Erbarmungen Gottes, also im Plural. Und hier müssen wir ganz genau zuhören. Das Evangelium ist Gottes Erbarmen für Sünder, die es nicht verdienen. Allein durch Gottes Erbarmen hat der vollkommene und heilige Gott seinen einzigen Sohn in diese Welt geschickt, um die Strafe einer kaputten Menschheit auf sich zu nehmen. Allein durch Gottes Erbarmen hat Jesus das Leben gehabt, das wir eigentlich hätten führen müssen. Und ist den Tod gestorben, den wir eigentlich verdient haben. Allein durch Gottes Erbarmen sind wir jetzt in Gottes Augen gerecht. Durch sein Erbarmen haben wir seinen Heiligen Geist als Garant empfangen. Durch Gottes Erbarmen sind wir erwählt worden und von ihm adoptiert worden, sodass wir nun zu seiner Familie zählen dürfen, sodass wir nun Kinder Gottes heißen dürfen. Durch sein Erbarmen dürfen wir uns unserem himmlischen Vater nähern. Durch sein Erbarmen bleibt er uns treu, auch wenn wir untreu sind. All diese Dinge sind das Nebenprodukt des Erbarmen Gottes. Und Paulus sagt, liebe Familie, angesichts dieser Erbarmung bitte ich euch, euer ganzes Leben als ein lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, als Ausdruck von Anbetung. Wisst ihr, Opfer ist der äußere Ausdruck eines Herzens, das Gott hingegeben ist. Paulus zufolge ist Gehorsam sogar der höchste Ausdruck von Anbetung. Deswegen nennt er es auch einen Gottesdienst. Das ist es, was es heißt, ein lebendiges Opfer zu sein. Es bedeutet, mein Leben steht Gott ganz zur Verfügung. Ich gehorche Gott gerne in allem, was er sagt, und zwar in jedem einzelnen Lebensbereich in meinem Leben. Selbst wenn ich nicht mit ihm übereinstimme oder nicht verstehe, wenn er etwas von mir will oder verlangt, das mir vielleicht sogar gegen den Strich geht. Ein lebendiges Opfer bedeutet, dass ich ihm selbst dann dafür danke, dass er mich überhaupt darum bittet. Wenn unser Herz diese Haltung der Hingabe und des Gehorsams einnimmt, wird es zu einem Ausdruck von Anbetung vor Gott. Und da dürfen wir uns nicht täuschen. Jesus nachzufolgen, erfordert Opfer. Es kostet etwas, Jesus nachzufolgen. Besonders in der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber bei unserem Gesellschaftstrend momentan steigt der Preis der Nachfolge Jesu. Nicht nur das Benzin, das Wohnen oder die Heizung wird teurer, sondern auch die Nachfolge von Jesus. Jesus nachzufolgen wird vielleicht euren Beziehungen etwas kosten. Möglicherweise wird es vielleicht sogar beruflich soziale Aufstiegsfähigkeiten etwas davon kosten. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es etwas von eurem Ruf kosten. Aber denkt an die Worte von Jesus. Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden. Jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Der Punkt ist, Jesus nachzufolgen erfordert Opfer. Und Paulus sagt, angesichts der Erbarmung Gottes sollten wir unsere Leiber als lebendiges Opfer darlegen. Und hier müssen wir beachten, dass er von Leibern spricht und nicht nur von Herzen, sondern unser ganzes Leben mit all dem, was dazu gehört. Schaut mal, der christliche Glaube und die Hingabe zu Gott war nie bloß ein innerer Herzensakt. Sicher, es beginnt im Herzen, aber es soll darauf nicht beschränkt sein. Ich kenne einige Christen, die sagen, ich liebe Jesus. Ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Aber ich will so leben, wie ich will. Und die Dinge tun, die ich für richtig halte. Ich liebe Jesus in meinem Herzen, keine Frage. Aber mit meinem Körper, meinen Augen, meinem Mund und meinen Ohren, Händen und Füßen tue ich das, was sich gut anfühlt. Was sich für mich gut anfühlt. Aber hey, ich liebe ja Jesus von ganzem Herzen. Wisst ihr, das Tragische an dieser Denkweise ist, dass sie vollkommen blöd ist. Jesus mit meinem Herzen zu lieben, aber nicht mit meinem Leben zu ehren, das ist wie Wasser und Öl. Es ist unvereinbar, so funktioniert das nicht. Warum? Nun, weil Jesus entweder König von allem ist oder König von nichts. So läuft das. Also wenn Jesus wirklich innerlich mein Herz verändert hat, dann sollte sich das auch nach außen hin bemerkbar machen und neue Frucht in meinem Leben bringen. Paulus möchte uns wissen lassen, dass das äußere Leben in Übereinstimmung mit deinem inneren Leben sein muss. Denn wenn wir beten Gott nicht nur von Herzen an, nicht nur durch Lieder, noch wichtiger ist unsere Anbetung durch einen Lebensstil, der sich Gott und seinem Wort komplett unterordnet. Und darauf zielt Paulus ab, dass angesichts der Erbarmung Gottes und unserer Errettung die vernünftige und verantwortungsvolle Erwiderung darin besteht, unser ganzes Leben gehorsam Gott unterzuordnen. Mit anderen Worten, wer das Evangelium korrekt sieht, für den wäre es völlig irrational, sich Gott nicht total und vollständig unterzuordnen. Und das sollten wir vielleicht auch mal kurz sacken lassen. Und hier ist eine Wahrheit, die jeder Christ für sich selbst verinnerlichen sollte. Gehorsam gegenüber Gott ist ein Geschenk Gottes. Es ist kein Ich muss, sondern ein Ich darf. Paulus sagt, dass ein solcher Lebensstil die angemessene Erwiderung auf die Gnade Gottes ist. Und nebenbei bemerkt, ein gehorsames Leben vor Gott bringt Freude, weil wir geschaffen worden sind, um Gott anzubeten und selbst an ihm zu erfreuen. Und wie tun wir das? Durch unseren Gehorsam. Denn das ist eine Form der Anbetung. Unter Theologen gibt es da einen ganz speziellen Spruch. Die richtige Theologie führt zur richtigen Doxologie. Was eigentlich eine hochtrabante Art ist, um zu sagen, die richtige Denkweise führt zur richtigen Verhaltensweise gegenüber Gott. Warum ist das denn so wichtig? Weil Paulus in Vers 2 Folgendes sagt: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und wiederum müssen wir diesen Leitsatz im Hinterkopf behalten. Die richtige Denkweise führt zur richtigen Verhaltensweise gegenüber Gott. Vers 2 ist der Schlüssel, der den Rest des Kapitels aufschließt. Er sagt: Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wörtlich übersetzt: Lasst euch doch nicht in eine Schablone stecken, sondern lasst durch die Erneuerung eurer Denkweise euch verwandeln. Paulus möchte eine neue und eine radikale Art und Weise, eine neue Lebensweise aufzeigen. Und ich sage dazu: Dieser biblische Lebensstil, der uns da beschrieben wird, erfordert eine neue Denkweise. Noch einmal, er sagt: Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Was bedeutet das? Nun, Paulus ruft uns hier zwei verschiedene Muster auf und die sollen wir miteinander vergleichen. Eins ist das Muster der Welt, das andere das Muster von Gottes Wille, Gottes Wort. Und Paulus sagt: Hey, wollt ihr eure Berufung erfüllen? Wollt ihr ein lebendiges Opfer sein? Wollt ihr euer Leben vom Gehorsam gegenüber Gott prägen lassen? Dann müsst ihr das Muster und die Denkweise und das Fühlen und Verhalten dieser Welt erkennen und ablehnen. Stattdessen müsst ihr euch ausrichten an Gottes Willen und seinem Wort als Muster für euren Charakter und euer Verhalten. Und er benutzt dabei zwei ganz wichtige Begriffe: gleichförmig und verwandelt. Sie stehen im Kontrast zueinander. Gleichförmig, das weist auf das Äußere hin, ein äußeres Verhalten. Es zielt auf das Aussehen ab, darauf etwas nachzumachen. In diesem Fall bedeutet es, das Aussehen und Verhalten der Welt anzupassen. Und da dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gesellschaft will, dass wir uns anpassen. Und sie will uns auch in eine Schablone stecken. Was passiert mit uns, wenn wir uns der Welt anpassen? Die Welt liebt es, wenn Christen sich an ihren Mustern orientieren, wenn sie sich nicht am Wort Gottes orientieren, sondern an der weltlichen Kultur. Dann werden wir mit Beifall begrüßt. Die Welt wird uns feiern. Die Welt wird uns dann auch eine Plattform bieten. Leider beginnen wir, die Folgen dieses Gesellschaftsdruckes zu sehen, der sich auch immer mehr in die Kirche einschleicht. Ich weiß nicht, wer von euch den Weltkirchentag mitverfolgt hat. Es gab ja mehrere. Ja, also nicht nur jetzt einen von der Kirche des Nazareners, aber es gab auch einen Weltkirchentag der evangelischen Kirche. Und der Abschlussgottesdienst endete mit einem Satz, der sich wahrscheinlich in die Gedanken der Kirchengänger eingebrannt hat. Jesus ist voller Liebe. Er liebt so sehr, dass er quer ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit diesen Sachen beschäftigt habt, ja, was LGBTQI+ oder sonst irgendwas quer ist. Das ist ein Verfahren, ja, der sich in die Kirche eingeschlichen hat, der auch nichts mehr mit Gottes Wort zu tun hat. Wir erleben gerade eine progressive Form des Christentums, die besonders unter jungen Leuten Fuß fasst. Wiederum sage ich, versteht mich da nicht falsch, denn junge Menschen liegen mir am Herzen. Ich möchte hier nicht die jüngere Generation und ihre Gottesdienste schlecht machen. Das will ich gar nicht. Ich selbst zähle mich sogar selbst noch zu der jüngeren Generation. Ich liebe junge Leute. Aber dieses neue Christentum hinterfragt und verwirft teilweise gerade heraus mehr als 2000 Jahre Theologie, Glaubenslehre, Orthodoxie und Bibelauslegung. An ihrer Stelle wird ein verwässertes Christentum gesetzt, das Toleranz statt Buße predigt und sich der Kultur beugt. Und sowas ist überhaupt kein Christentum. Im Kern sagt Paulus: Liebe Christen, wir müssen eine andere Denkweise haben als der Rest der Welt. Wir müssen anders denken und uns anders verhalten, aber auch anders reagieren. Wir müssen uns an anderen Maßstäben orientieren. Lasst euch durch die Erneuerung eurer Denkweise verwandeln. Die Frage ist jetzt hier nun: Wie erneuern wir denn unser Denken? Zugegeben, Paulus führt das Wie nicht detailliert hier aus, zumindest nicht in dieser Passage. Aber er gibt uns genügend Anhaltspunkte für einen Anfang und ein paar Beobachtungen dazu. Die Formulierung durch die Erneuerung des Sinnes oder in anderen Bibelübersetzungen jetzt herangezogen, durch die Veränderung eurer Denkweise ist kein einmaliges Ereignis. In der Sprache des Grundtexts ist damit eine fortwährende Veränderung gemeint. Es ist also eine Praktik, in der wir uns täglich üben müssen. Die zweite Beobachtung: Der Akt der Sinneserneuerung steht im direkten Zusammenhang mit dem Eröffnungssatz von Paulus über Gottes Erbarmen. Unser Denken regelmäßig zu erneuern steht in Verbindung damit, uns regelmäßig bewusst zu machen, welches Erbarmen er uns doch erwiesen hat in unserem Leben. Und wiederum, das richtige Denken über Gott führt zur richtigen Verhaltensweise gegenüber Gott. Wusstet ihr, dass die Dinge, an die ihr regelmäßig denkt, die Dinge, die wir regelmäßig verinnerlichen in unserem Alltag, das Gehirn konkret verändern? Wenn ich einmal kurz den Schlaumeier spielen darf: Gott hat unser Gehirn so komplex gemacht, dass es in der Lage ist, sich zu verändern und sich komplett neu zu organisieren. Es ist anpassungsfähig, selbst unter extremsten Bedingungen oder den traumatischsten Erlebnissen. Selbst die am tiefsten verwurzelten Gefühle und Gewohnheiten können wir ändern. Sie können in unserem Gehirn neu verkabelt werden durch unsere Denkweise. Der wissenschaftliche Begriff für diese Fähigkeit des Gehirns ist Neuroplastizität. Der biblische Ausdruck dafür ist die Erneuerung der Gesinnung. Es gibt drei Hauptwege, durch die unsere Gesinnung seinen Denkstoff erhält: durch die Augen, durch die Ohren und durch den Mund. Soll heißen, durch das, was wir sehen, was wir hören und was wir sagen. Diese drei Faktoren bestimmen, wie wir denken und die Welt wahrnehmen, das, was wiederum darin mündet, wie wir leben. Gehen wir zurück zur Bibelstelle. Paulus sagt, dass wir unsere Gedanken auf Gottes Gnade richten sollen. Wir sollen unseren Kopf mit den Gedanken über die Erbarmung Gottes füllen. Unsere Gedanken sollen von Wahrheiten über Jesus brennen. Und es gibt nur einen Ort auf dieser Welt, wo man die Wahrheit über Jesus finden kann, nämlich in der Bibel. Deshalb schreibt Paulus an die Kolosser: Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Nun, wie geht das? Wie erreiche ich, dass Gottes Wort reichlich in mir wohnt? Indem ich Gottes Wort in der Bibel lese, sie mir anhöre, die Worte ausspreche und sie glaube. indem ich Gottes Worte durch meine Augen, durch meine Ohren und durch meinen Mund verinnerliche, füllt Gottes Wahrheit zunehmend meine Gedanken. Und weil Gottes Wort etwas Übernatürliches ist, führt es zu mehr als bloß wahren Gedanken, wenn es reichlich in mir wohnt. Es wird zu einem Filter und einem steuernden Einfluss für mein ganzes Leben. Ich will das noch einmal vereinfacht ausdrücken. Wenn unsere Vorstellungskraft von Jesus vereinnahmt wird, wenn wir uns anhaltend damit beschäftigen und verinnerlichen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, dann benutzt der Heilige Geist, der in uns lebt, diese Wahrheiten, um unsere Denkweise zu verwandeln. Diese Denkweise hat nicht nur ein neues Denken zur Folge, das anders ist als das Denken dieser Welt, sondern unser ganzes Leben und unser Verhalten werden verwandelt und kommen zunehmend im Einklang mit Gottes Wort. Und in Vers 3 schreibt Paulus: Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem. Hier schließt er jeden mit ein. Ich sage, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Diese letzte Formulierung, einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat, mag den Eindruck erwecken, als habe Gott jeder Person ein unterschiedliches Glaubensmaß zugeteilt. Je nachdem, wie viel Glauben man bekommen hat, so sollte man sich auch sehen. Ich möchte nochmal hier betonen, dass das nicht ist, was Paulus sagen will. Vielmehr sagt er, dass es einen Maßstab für alle gibt, und zwar die Erlösung. Das heißt, das richtige Selbstbild ist, sich selbst in Anbetracht des Evangeliums zu sehen, sich selbst in Anbetracht der Erbarmung Gottes zu sehen. Und das ist der Grundmaßstab für uns alle. Ein Teil unserer Verwandlung besteht darin, auch uns selbst im richtigen Licht zu sehen. Das Erste, was Paulus hier ins Visier nimmt, ist unser Stolz. Er sagt, denkt nicht höher von euch, als ihr es seid. Das, worauf er abzielt, unterscheidet sich stark von weltlicher Gleichförmigkeit. Denn die Welt sagt, hey, die Wurzel des Problems, die Wurzel der meisten deiner Probleme ist, dass deine Selbstachtung zu niedrig ist. Die Welt sagt, hey, du musst dich selber höher achten als die anderen. Du musst mehr an dich selbst denken. Die Welt sagt, hey, wenn du morgens aufwachst, denke zuallererst an dich selbst. Schau in den Spiegel und sag, na, mein Hübscher, was willst du heute? Was brauchst du? Worauf hast du heute Lust? Was wünschst du dir denn heute? Wie kannst du heute mehr Aufmerksamkeit bekommen? Das ist die Botschaft der Welt. So sollen wir uns sehen, wird uns zumindest gesagt. Paulus hingegen skizziert hier einen ganz anderen Weg. Er sagt, entscheidend ist, aufzuwachen und Jesus zu begegnen. Dann erfüllt sein Erbarmen auch unser Denken. Und dann verändert sich alles. Mit einem Mal verändert sich unsere Lebensgeschichte. Nun dreht sich nicht mehr alles um uns selbst, um unsere Bedürfnisse, sondern um ihn. Nun fangen wir an zu denken, Jesus, was meinst du? Was möchtest du? Was wünschst du dir von mir? Jesus, wie kann ich mein Leben für dich einsetzen? Wie kann mein Leben dir Ehre machen? Jesus, wie kann ich vielleicht auch andere beeinflussen, damit sie dein Erbarmen kennenlernen dürfen? Paulus sagt, dass solch eine Denk- und Verhaltensweise eines der Kennzeichen sind für die Gesinnung, die durch die Erbarmung Gottes erneuert worden sind. Und Paulus sagt auch gleichzeitig, ich sage jedem nicht höher von sich selbst zu denken, als zu denken sich gebührt. Wenn wir unseren früheren Zustand vor Augen führen, das, was wir getan haben und das, woraus Gott uns gerettet hat, verweist unseren Stolz an seinem Platz. Der Gedanke daran, wer wir waren, bevor Gottes Erbarmen in unser Leben gekommen ist und alles veränderte, rückt alles ins rechte Licht. Wir erkennen, ohne Jesus sind wir hoffnungslos, selbst an unseren besten Tagen. Indem wir uns regelmäßig sein Erbarmen vor Augen führen, wächst echte Demut in unseren Herzen, die verhindert, dass wir so von uns selbst vereinnahmt werden. Statt von unseren eigenen Gaben und Fähigkeiten vereinnahmt zu werden, erinnern wir uns daran, dass jede gute Gabe von oben kommt, vom Vater der Lichter, der nicht wechselt zwischen Licht und Finsternis. Indem wir über Gottes Erbarmung nachdenken, werden wir davon befreit, uns etwas auf uns selbst einzubilden. Andersherum bewahrt es uns aber auch vor einem zu niedrigen Selbstwertgefühl. Wisst ihr, einige von uns sind sich ihrer Vergangenheit und ihrer Fehler vor ihrer Bekehrung derart stark bewusst, dass sie aufpassen müssen, nicht in Schamgefühl zu versinken. Es ist ungesund, sehr ungesund, wenn unser Selbstbild davon bestimmt ist, dass wir uns unseretwegen schämen. Führen wir uns dagegen die Erbarmung Gottes vor Augen, bringt es uns auch auf einen Punkt der Ausgeglichenheit, weil es uns daran erinnert, dass unser Leben nicht von Selbstverurteilung geprägt werden soll. Indem wir unsere Gedanken auf die Erbarmung Gottes richten, formen wir ein angemessenes Selbstbild von uns. Wir überschätzen uns nicht, aber wir unterschätzen uns auch nicht. Wir wurden nicht durch unsere guten Werke errettet, aber wir erkennen, wir sind für die guten Werke errettet. Und durch den Heiligen Geist spielen wir eine Rolle, um das Himmelreich auch ein Stückchen näher hier zu uns zu bringen. Paulus zeigt, wie wunderbar diese Erkenntnis ist. Erstens, Gott hat uns begabt, um die guten Werke auszuführen, zu denen er uns berufen hat. Zweitens, wir sollen diese guten Werke im Rahmen der Glaubensgemeinschaft, der Kirche, ausführen. Und schauen wir jetzt auf den vierten Vers, da schreibt Paulus, denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselben Tätigkeiten haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln, aber Glieder voneinander. Wenn es um die Rolle der Kirche geht, wenn es um die Rolle des Leibes Christi geht, sind wir alle einzigartig. Wir alle haben einen individuellen Zweck in unseren Gemeinschaften. Jeder spielt eine andere Rolle in Gottes Reich. Doch diesem Vers zufolge hat Gott seine Kirche ähnlich gegliedert wie den menschlichen Körper. Das bedeutet, dass wir independent sind, was bloß eine fachsprachliche Redensart ist, um zu sagen, wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Wir alle sind zu unserer eigenen Rolle berufen. Aber Gott hat niemanden berufen, ohne die anderen auszukommen. Ich brauche eure Gabe und ihr braucht meine Gabe. Und das Ziel der Gaben, die Gott uns individuell gegeben hat, besteht natürlich darin, dass wir gemeinsam den Namen von Jesus Ehre machen können. In unserer Stadt, in unserer Nachbarschaft, in unseren Familien. Und wenn ihr... Wir brauchen jetzt keine Bibel, wir dürfen das jetzt hier sehen. In Versen 6 bis 8 führt Paulus einige dieser Gaben Gottes auf. Es ist keine erschöpfende Liste, aber sie reicht für den Anfang. Er führt Weissagung, Dienen, Lehren und Ermahnen auf. Er führt Großzügigkeit und Fleiß auf. Er führt Leitungsgaben und die Gabe der Barmherzigkeiten auf. Und mit all dem sagt er, hey, wenn wir uns selbst auf unsere Gaben und unsere Bestimmung auf dieser Erde richtig einordnen wollen, müssen wir selbst im Rahmen einer Glaubensgemeinschaft sehen. All die Gaben, die wir bekommen von unserem Herrn, sehen wir in unserer Glaubensgemeinschaft. Der letzte Bereich, bei dem unser Denken von den Erbarmungen Gottes geformt wird, ist unser Bild von anderen Menschen. Besonders von Freunden, aber auch Feinden. Verse 9 bis 13, die habe ich jetzt hier nicht anzeigen lassen, aber die gehen näher auf das Thema ein. Verse 9 bis 13 handeln von unserer Sichtweise und unserem Umgang mit Freunden. Verse 14 bis 21 handeln von unserer Sichtweise und unserem Umgang mit Feinden. Ich möchte diesen letzten Bereich folgendermaßen kurz zusammenfassen. Wenn wir uns die Erbarmung Gottes bewusst machen, erkennen wir, dass wir andere, Freunde wie Feinde, so behandeln sollen, wie Gott uns behandelt hat. Das bringt uns die nötige Korrektur. Es gibt einige Bereiche in meinem Leben, wo ich das auch nicht, noch nicht zu 100% auslebe. Aber ich bitte den Heiligen Geist jeden Tag neu um Hilfe. Der erste Teil von Vers 9 fasst den Rest dieses Kapitels zusammen. Wie sollen wir über andere denken und auf sie reagieren? Paulus sagt, die Liebe sei ungeheuchelt. Wisst ihr, welches griechische Wort für Liebe hier steht? Stimmt, weiß das einer. Ich habe es schon gehört. Agape. Agape ist Gottes Liebe. Die Gottesart von Liebe, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Eine dauerhafte Liebe. Es ist eine Liebe, die nie endet. Eine Liebe, die nie versagt und die niemals aufgibt. Es ist eine Liebe, die immer das Beste glaubt. Andere Menschen mit dieser Art von Liebe zu sehen und zu behandeln, ist relativ leicht bei Freunden. Nicht so leicht ist es bei Menschen, die wir für unsere Feinde halten. Also wie können wir das bewerkstelligen? Wie können wir den Wunsch bekommen, sie durch den Filter der Liebe zu sehen? Indem wir uns die Erbarmung Gottes vor Augen halten. Das sagt Paulus in Vers 1. Wir sollen die Erbarmung Gottes uns vor Augen führen. Wir sollen daran denken, als wir noch seine Feinde waren, da liebte er uns schon mit einer Beständigkeit, einer beständigen, nie endenden Liebe, einer beharrlichen Liebe, die schließlich unseren Widerstand überwand und uns selbst auf die Knie zwang. Als wir noch Gottes Feinde waren, da liebte er uns schon und sandte seinen Sohn, der sein Leben für uns hingegeben hat. Zusammenfassend noch einmal, das richtige Denken über Gott führt zur richtigen Verhaltensweise gegenüber Gott, mir selbst, aber auch anderen. Eines der tiefgründigsten Dinge, die ihr in eurem Leben, die wir in unserem Leben entdecken können, ist, dass wir von Gott geliebt werden. Gott liebte uns schon, als wir noch Sünder waren. Er liebte uns schon, als wir noch seine Feinde waren. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Amen. Liebe Geschwister, ich lade euch zum Gebet ein und dann wollen wir den Segen Gottes empfangen. Herr Jesus Christus, wir durften jetzt gerade lesen, wie herrlich doch deine Erbarmungen sind. Wie herrlich es doch ist, ein Kind Gottes zu sein. Wie herrlich es ist, durch dich dem Vater näher zu kommen. Herr, wir sind dir dankbar, dass du uns nicht abgeschrieben hast, dass du uns nicht verlassen hast, als wir noch deine Feinde waren, als wir noch gegen dich waren. Oder nichts von dir wussten oder wussten wollten, Herr. Hab Dank, dass du ja, so eine tiefgründige Liebe für uns hast, dass du uns angenommen hast, dass du uns korrigiert hast, dass du uns auf den richtigen Weg geschickt hast. Auch wenn wir oftmals vielleicht daneben treten, und nicht das machen, was du willst, Herr. Herr, ich bitte dich jetzt auch für all die Hörer, dass du unsere Herzen öffnest, sodass wir verstehen, dass du der einzige Weg bist. Dass es nichts auf dieser Welt gibt, das uns so viel Hoffnung, Trost und Heilung schenkt wie du, Herr. Herr, wir sind gerettet durch dich und wir wollen dir heute Lob, Ehr und Preis geben. Wir wollen deinen Namen erhöhen, Herr Jesus, denn du bist der Allmächtige, der Lebendige, der seine gütigen Hände über uns hält. Und so bitte ich dich auch, dass du uns diese Erbarmung in die nächste Woche mitgibst, dass du uns daran erinnerst, wenn wir unseren Freunden begegnen, aber auch wenn wir Menschen begegnen, die wir vielleicht nicht so gerne lieb haben. Hilf uns dabei, da gerecht zu handeln und in deinem Namen zu handeln, Herr. Herr, ich danke dir, dass du ein gerechter Gott bist. Und ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir jetzt haben. Amen.